Eulen vor die Säue. Was bisher geschah. Vor genau 40 Wochen wurde völlig unvermittelt ein neuer Podcast-Stern ans Firmament geklebt und erhellt seitdem den tristen Alltag vieler ein halbes Dutzend Menschen. Eulen vor die Säue nennt sich das Gebilde, das seitdem unter Kennern als ulkig und kultig bezeichnet wird. Doch wer sind die drei wagemutigen Labradore, deren geistige Ergüsse Woche für Woche das Internet verstopfen? Das wäre als erstes der Gründervater und Volkstonmann Frank Thonmann.
Ich bin Frank Thonmann. Freunde nennen mich auch Frank Thonmann. Oder ey du.
Frank Thonmann ist nach Heribert Thonangel der wohl bekannteste Thonmann der Welt. Seit mittlerweile 10 Jahren klemmt der gebürtige Wahlberliner Mikrofone an die Pullover von Superstars. Durch einen seltsamen Schicksalsschlag namens Heirate Joko Winterscheid in Las Vegas erblickte er das Licht der Z-Prominenz und stolpert seitdem durch den Kosmos des beliebten Blödel-Duos Joko und Klaas.
Ich denke, die Leute lieben mich hauptsächlich wegen meiner Nussallergie.
Frank Thonmann lebte bis vor kurzem ein einfaches und genügsames Leben, bis ihm beim Plätzchenessen eine revolutionäre Idee kam. Ein Podcast, in dem drei Herren um die 30 eine Stunde lang über irgendwelche Sachen reden.
Sowas hat die Welt noch nicht gesehen.
Mit viel Überzeugungsarbeit namens 20 Euro und einer gehörigen Portion Chuzpe konnte er seine Mitarbeiter und Freunde Basti und Thomas dafür begeistern, bei Eulen vor die Säue mitzumachen.
Wenn ihr da nicht mitmacht, esse ich eure Großeltern auf.
Der zweite im Bunde ist der Joko und Klaas Showproducer Thomas Martins.
Ich bin Thomas Kuhl und möchte auch nicht mehr anders genannt werden, sonst knallt's.
Deutschlands ironischster TV-Schaffender ist unter anderem geheimer Ghostwriter der legendären Tagebücher von Aushalten nicht lachen, gescheiterter Rockstar und Besitzer eines Ponys mit eingenähter Maschinengewehrtasche.
Hallihallo, wem juckt der Po?
Bereits seit MTV-Home-Zeiten begleitet er Joko und Klaas durch ihre fröhlichen Alltagsabenteuer und hat mit Winterscheid sämtliche Duell um die Welt-Drehs mit durchlitten. Seitdem kann ihn nichts mehr schockieren, außer Frank Thonmanns Lieblingsrubrik Ohrenschmaus vom Fuß.
Frank, ich glaube, dass diese Rubrik irgendwann den Dritten Weltkrieg auslösen wird.
Kommen wir zur Kirsche auf der Podcast-Torte. Sebastian Basti Grage, der temperamentlose Nordländer, arbeitet seit mittlerweile 6 Jahren fest im Team von Joko und Klaas und ist seit seiner Geburt vom Pech verfolgt. Er wird regelmäßig beklaut, ausgeraubt und kann nicht mal die Buchstabenkombination KN richtig aussprechen.
Knoten, Knarre, Knopf, Knast, Knödel. Knoten, Knarre, Knopf, Knast, Knödel, fuck!
Trotz dieser offensichtlichen Mankos hat er immer ein Zweitlächeln parat und findet genug Zeit für Late Night Berlin, gemeinsam mit Klaas Häufer Umlauf, Einspieler wie das Koks-Taxi zu drehen oder Starköche beim Duell um die Welt anzuzünden.
Ich denke, ich habe ein Händchen für Einspieler, für Drehen und zum Anzünden oder so.
Grage lebt seit Jahren zurückgezogen abseits vom Großstadttrubel neben einer Aral-Tankstelle im beschaulichen Neukölln und plant demnächst endlich mal seinen Kühlschrank anzuschließen.
Ich kann alles schaffen, wenn ich nur will.
Diese drei Schattengestalten werden auch weiterhin nicht ruhen, bis jeder Deutsche bei Wer wird Millionär auf die Frage, welcher ist Deutschlands bester Podcast, mit Baywatch Berlin antworten würde. Bühne frei für Staffel 5. Leb ohne den Hobel.
Hallo, da sind wir wieder. Eulen vor die Säue.
Staffel 5.
Staffel 5? Ja, Staffel 5. Ja. Wieder eine ganz normale Staffel mit Basti, Thomas und Frank. Oder wie wir auch heißen. Thomas, sag mal, wie heißen wir auch?
Eulen vor die Säue.
Ich habe gerade gesagt, das sind die lustigen Spezialnamen von uns.
Ach so, das habe ich nicht so geschnitten. Ja gut. Denn wir sind in einer besonderen Situation, liebe Leute. Ihr fragt euch, warum reden wir so wirr nebeneinander her?
Ja.
Wir sind separated. Zum zweiten Mal in unserer Podcast-Aufnahme-Karriere sind wir getrennt. Denn Frank und ich befinden uns in München, weil wir gerade Joko und Klaas gegen ProSieben neue Folgen aufnehmen. Und unser geliebter Sohn, Basti Garage, muss ohne seine Eltern in Berlin in einem Gulli heute die Folge aufnehmen.
Ja, da bin ich reingefallen gestern und dann hat mir jemand einfach das Mikrofon runtergelassen gestern. Und jetzt, ja, legen wir los.
Genau, jetzt sind wir ein bisschen verwirrt, weil wir haben leichten Versatz. Also wir versuchen natürlich so gut wie möglich hier wieder mit der Technik und so irgendwie zurechtzufrieren, aber es bleibt einfach nicht unsere große Stärke. Mit dieser modernen Technik korrekt umzugehen.
Ja, wir sind besser, wenn wir uns riechen dabei.
Ja, deswegen, wir haben jetzt hier alle so eine Art Videofax an und wir können uns sehen, aber super pixelig. Also ich sehe euch schlechter als so ein Spiel auf dem Gameboy damals, so Super Mario Land. Ich erahne eure Gesichter, ich erkenne Pixelklumpen.
Aber siehst du den Unterschied zwischen Weinen und Lachen?
Nee, überhaupt nicht. Ich sehe zwei kreisrunde Gesichter, ich erkenne keine Emotionen. Das macht es schwierig für uns.
Aber warum ist es bei euch? Ihr seid doch in einem Hotel. In einem Hotel muss man auch gutes Internet haben. Ich bin ja, also hier im Gulli ist wirklich ganz hervorragendes Internet. Ich habe einen WLAN-Router ist hier mal runtergefallen und den teile ich mit meiner Ratte.
Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die Gullis besseres Internet haben in Deutschland als Hotels.
Ja, wir haben es ungefähr 20 Uhr abends und sehr wahrscheinlich schauen gerade alle Netflix oder so hier im Hotel. Deswegen teilen wir uns das ja mit denen.
Apropos teilen, ich teile mir auch mein Zimmer. Noch musst du ja auch mit einem Fremden hier mein Zimmer teilen, weil in München ist gerade Messe, da ist die IAA. Und alle Hotels sind ausgebucht, also teile ich mir hier mit so einem IAA-Mitarbeiter mein Zimmer. So nervig, weil der immer schon um 6 Uhr aufsteht.
Stimmt, ich seh gerade einen so leicht dicklichen, Mitte 50-jährigen Mann. Genau. Der
zieht sich gerade aus.
Der zieht sich gerade aus und hat vorhin noch seine Hemden für morgen für die IAA hat er noch gebügelt und hat sich von Thomas noch ein paar Socken geliehen, weil er zu wenig mit hatte.
Das erklärt auch den geheimen Nahrungsvorrat hier. Ne? Frank war vorhin ganz kurz in meinem Zimmer, um mir eine Chipkarte zu bringen. Und hat gefragt, ob ich einen Kühlschrank hätte. Und ich wusste es gar nicht, aber ich habe tatsächlich einen Kühlschrank. Und da gucke ich daneben noch in so ein Fach. Und da liegen so ganz viele Lebensmittel, die mir aber nicht gehören. Das habe ich jetzt aber erst nach Tag 4 festgestellt, indem ich in diesem Hotelzimmer bin. Das ist irgendwie awkward, oder?
Ja.
Da liegen so Kekse, Chips.
Aber alles offen schon.
So Cracker. Naja, und jetzt weiß ich gar nicht, was macht man jetzt damit? Also erstens sehr frech, dass es scheinbar ja nicht weggeräumt wurde.
Also nicht weggeräumt, es gehört doch jetzt dem Mann, der da bei dir mit wohnt quasi.
Ja, natürlich, oder? Es ist ärgerlich jetzt, weil diese Gag-Erzählung, um die aufrechtzuerhalten, muss man natürlich behaupten, das gehört meinem Zimmernachbar. Aber viel schlimmer ist ja, das ist ja eigentlich nur ein Scherz, liebe Receiver. Und in Wirklichkeit wollte ich damit ausdrücken, ich wohne hier natürlich allein in meinem Hotelzimmer, habe aber scheinbar noch Vorreste vom Vormieter hier in meinem Zimmer zu liegen.
Ach stimmt, ich dachte, du wolltest verdecken, dass du da jeden Abend 8 Tüten Chips isst und willst das jetzt auf jemand anderen schieben.
Oh nein, meine eigene Gekologie wird mir zum Verhängnis quasi. Ja, es ist in Wirklichkeit ist es ein echtes dramatisches Schicksal, was ich gerade mit euch teilen möchte, aber weil ich so vergeckt bin und als Gag-Onkel bekannt, glaubt mir das keiner. Das ist natürlich scheiße.
Ja aber du bist okay, halt,
also alles auf Anfang.
Du bist halt aufgeflogen, Thomas, weil was war das Erste, was ich zu dir gesagt habe, als ich in dein Zimmer kam? Hast du einen Kühlschrank? Habe ich dich gefragt.
Ah ja, genau.
Und dann hast du selber erstmal dein Zimmer entdeckt und hast, nachdem du hier schon 5 Tage bist, deinen Kühlschrank entdeckt. Und dann habe ich dir noch erzählt. Ich habe ja wirklich ein ganz kleines Zimmer. Das ist so ungefähr so groß wie das Tonkabuff. Und da ist leider kein Kühlschrank. Deswegen, weil wir in einer Etage sind, hoffe ich, dass ich mal meine Sachen da unterstellen kann. Weil ich habe ich mir hier in dem Hotel auch einen Kühlschrank ausgeliehen. So einen ganz kleinen. So kennt ihr diese, die man so unter dem Arm packen kann?
Warte, nochmal. Also Frank, sorry, ganz kurz. Du hast, wenn du keinen Kühlschrank auf dem Zimmer hast, dann gehst du unten an die Rezeption und fragst, ob sie einen Kühlschrank haben, dann klemmst du ihn unter den Arm und schließt ihn selber an?
Frank hat einen Leihkühlschrank an der Rezeption bestellt, das habe ich auch noch nie gehört. Wollte ich eigentlich gerade erst drauf hinaus, nachdem mein Schicksal geklärt wurde, aber gut, Frank, brich mit deiner Geschichte ruhig dazwischen.
Es gibt doch so eine, wie groß sind die denn, die man halt unter den Arm klemmen kann und in die Steckdose steckt direkt, so einen kleinen Mini-Kühlschrank.
Das kenne ich nicht, das ist bei mir ein Toaster. Oder ein Fußball, den klemme ich mir unter den Arm.
Ja genau, der ist ungefähr so groß wie ein Fußball. Und da habe ich gefragt, ob ihr keinen Kühlschrank habt? Ich hätte gerne einen Kühlschrank. Da haben sie gesagt, ja, wir haben 2 so eine Leihkühlschränke, da kannst du einen von haben. Und den habe ich bekommen. Und dann bin ich damit
Das ist ein Lifehack, Frank, Liebe Leute da draußen, scheinbar kann man an einer Rezeption eines Hotels einen Leihkühlschrank ordern, den unter den Arm packen und mit ins Zimmer nehmen. Frank, was du uns hier berichtest, erzähl weiter.
Und da war dann aber das Blöde dabei, war, der war nicht mehr ganz so gut. Und der ging die Klappe sehr schwer auf, dass ich dann irgendwann nach ein paar Tagen diesen Griff abgebrochen und abgerissen habe.
Von dem Leihkühlschrank?
Von dem Leihkühlschrank. Weil du
nicht schnell genug an deine gekühlten Produkte kamst.
Genau, weil ich hatte Durst.
Hast du den Verwut zerstört?
Ich hatte Durst und hab dann da dran geruppt und dann ging der Griff ab. Und dann bin ich runtergegangen, ordnungsgemäß zur Rezeption, hab das gemeldet. Hallo, ich hatte
den Kühlschrank. Hast du das kaputt gemacht, das hast du gemeldet?
Ja, ich habe den Griff abgerissen, was mache ich jetzt, was soll ich jetzt tun? Der war ja auch nicht mehr ganz so neu. Da haben die zu mir gesagt, ist gar kein Problem, schwamm drüber. Und dann aber viele Wochen später, als wir wieder zurück in Berlin waren, kamen dann halt Nachrichten, da hat doch Christine, die auch schon mal bei uns zu Gast war, Christine Schneider.
Ah ja, unsere Produktionsleiterin, ja.
Genau, die kam zu mir, Frank, was war denn da los? Der Kühlschrank ist kaputt, du solltest jetzt den Kühlschrank bezahlen. Da habe ich gesagt, ach so. Ja, ich sollte den Kühlschrank bezahlen.
Den Leihkühlschrank?
Ja, und habe ich gesagt, aber ich habe doch das geklärt mit denen. Ich war doch da unten und habe gesagt, das ist so und so.
Und was kostet jetzt, wenn ich mal frage, was würde so ein Kinderkühlschrank kosten, den man sich unter den Arm klemmen kann?
Na, da war das jetzt, die wollten nur den Griff erneuern. Das hätte 70 Euro gekostet, der Plastikgriff. Und das konnte ich aber klären. Oh. Ich hab dann angerufen. Ui. Nee, Christine hat sogar noch mal netterweise für mich dort angerufen und das so geschildert und dann war das alles wieder vergessen.
Ich glaube, da freut sich Christine als Produktionsleiterin, dass sie in diesen ganzen Millionen Aufgaben, die sie am Tag zu bewältigen hat, sich noch um solche Sachen kümmern muss, dass Frank unten an die Rezeption geht, weil er keinen Kühlschrank hat, denn sich noch einen unter den Arm klemmt und den kaputt macht. Und dann nochmal der Anruf, damit du ihn nicht bezahlen musst.
Ja.
Aber ist es wie so eine Art, ich stelle mir das so vor, wie früher, wenn man im Sportunterricht so seine Tonsachen vergessen hat, dann gab es immer noch so eine alte, eklige Tüte, wo quasi noch so gefundene, ungewaschene Sportsachen drin sind, die man dann anziehen musste. Ist es so auch, wenn einer einen Kühlschrank vergisst, dass das auch quasi in so eine Tonne kommt und dann kann sich da jeder so einen alten Stinkkühlschrank rausnehmen? Oder?
Es ist im Prinzip so, wie dein Kühlschrank, den du mal hattest bei dir, auf dem Balkon, nur in Mini.
Ich bin nach wie vor völlig begeistert, dass das scheinbar geht.
Ja.
Aber das ist ja, also jetzt kommen wir nochmal kurz zu meinem Schicksal zurück. Ne? Also ich möchte nochmal alles auf den Anfang setzen. Ich wohne natürlich alleine in dem Hotelzimmer. Und jetzt haben wir gerade nur durch, weil Frank hier in meinem Zimmer tatsächlich rumgeschnüffelt hat, wie so ein kleines Trüffelschwein auf der Suche nach einem echten Kühlschrank, haben wir halt entdeckt, dass noch sehr viele Lebensmittel scheinbar da im Schrank vor sich hingammeln. In einem Zimmer, das ich schon seit 4 Tagen bewohne.
Es kommt natürlich auf die Qualität an, aber ich sehe euch ja beide per Videochat. Und natürlich sehe ich es über Thomas Kopf einen gigantischen Kronleuchter und hinter ihm einen weißen Flügel. Also bei so einem Hotel würde ich eigentlich nicht erwarten, dass da noch, vielleicht liegen da noch ein paar alte Austern und eine aufgebrochene Flasche Grand Cru oder sowas. Aber
so muss man sich das vorstellen. Ja. Dann ist aber noch was Krasses passiert. Ich war gerade unten in der Tiefgarage. Ich habe hier einen Mietwagen, mit dem ich immer zum Studio gurken kann. Und da wollte ich gerade die Kopfhörer rausnehmen, weil ich die da vergessen hatte. Und mein Mietwagen wurde vandalized.
Nein.
Da hat sich jemand drauf erbrochen. Auf die Frontscheibe und es läuft jetzt quasi in meine Lüftungsanlage.
Oh.
Ist das zu fassen?
Oh, dann ist das Auto nicht mehr zu gebrauchen.
Das kann ich wirklich nicht. Ich kann da, glaube ich, jetzt nicht mehr mitfahren, ne? Wem sage ich denn da jetzt Bescheid?
Christine.
Wahrscheinlich. Ja, aber wirklich. Also, das ist doch unfassbar, ne? Ich dachte, was ist denn da los? Guck, da sind, es ist ein riesiger, wirklich Kotzefleck. Das ist auch so noch nie passiert. Das ist in der Tiefgarage vom Hotel, scheint jemand gezielt meinen Mietwagen ausgesucht zu haben, um sie darauf zu erbrechen.
Es hat ein Freund von mir, dem ist das mal passiert, nämlich weil die Lüftungsanlage, das ist sehr schlimm, wenn Kotze in die Lüftungsanlage kommt, das kriegst du nicht mehr raus. Und ich hatte einen Freund, ich nenne seinen Namen nicht, um ihn zu schützen, der ist mal mit so einer Partytruppe mit seinem Auto durch die Gegend gefahren. Das war nämlich nicht das beste Auto. Aber dann hat einer einfach spontan quasi in die Lüftungsanlage reingekotzt. Also richtig so im Strahl. Und er saß auf dem Beifahrersitz. Also war direkt an der Lüftungsanlage vorne dran. Er hat den Wagen dann verkauft und konnte ihn, glaube ich, nur im Sommer noch schnell verkaufen, weil sonst man die Lüftung ausprobiert hätte. Und dann hätte der das nämlich gerochen beim Kauf. Das heißt, er hat ihm das Auto verkauft. Ja. Böserweise, muss man sagen.
Oh, das ist
Und dann ist der Typ irgendwann im Winter zum ersten Mal zur Arbeit gefahren und dann hatte er den Salat. Riecht das ganze Auto nach Kotze. Das kriegst du nicht wieder raus. Da musst du
riechst auch nicht mit dem Duftbaum, ne? Mit so einem Wunderbaum kriegt man es nicht übertüncht.
Man muss, glaube ich, rechtlich, Bassi, kannst du ja bestätigen, vielleicht muss man einfach hinschreiben, gekauft wie gesehen. Dann ist man immer fein raus, oder? Gekauft wie gesehen, zack, bumm.
Ja, oder privater Verkauf, keine Garantie oder irgendwie sowas. So ein Quatsch schreibt man einfach nur mit dazu.
Ja.
Dann geht das. Ja, apropos Rechtssachen, ne? Und richtigstellen. Richtig Stellikus-Time, Freunde. Fällt mir gerade noch ein aus der letzten Folge, Basti. Walte deines Amtes. Versuch mal über unser
Richtig Stellikus!
Aus der letzten Folge, wir haben in der letzten Woche viele Fragen beantwortet, viele Sachen durcheinander diskutiert, viele falsche Behauptungen in den Raum geworfen. Eine unter anderem war davon, wir haben über Biere gesprochen, dass Thomas Kuhl ihm sein Lieblingsbier ist ja Desperados Mojito. Und dann haben wir auch über Hasslingsbiere gesprochen und dazu gehört bei mir das Jever, weil mir es einfach zu herb ist.
Ja.
Und jetzt wurde mir geschrieben, nein, Jever wird tatsächlich nicht Jever ausgesprochen, sondern das V wird wie ein F gesprochen, also Jeffer.
Ja, genau.
Ein Jeffer oder irgendwie so.
Genau.
Und sonst kriegt man Ärger, wenn man dort in Friesland in eine Kneipe kommt und bestellt ein Jever, wird man verprügelt. Also es heißt wohl Jeffer.
Ja, man könnte auch Jefer, könnte man auch denken, aber ich glaube, du hattest recht mit Jeffer.
Ach, Jefer war es. Das stimmt. Jefer, stimmt. Warte, richtig Stellikus vom richtig Stellikus.
Ja.
Mach mal schnell spontan.
Richtig Stellikus! Inception.
Also wie heißt richtig?
Jefer,
nicht Jeffer.
Nee.
Wie komme ich denn auf Jefer? Na egal, Jefer heißt es wohl tatsächlich. Also ist für mich genauso überraschend, wie dass mein Kühlschrank an der Rezeption lagen kann. Also diese ultraherbe Plörre aus Friesland heißt Jefer. Richtig Stellikus Ende. Wollte ich nur nochmal einbringen. Und ansonsten, Basti, dann ist mir etwas aufgefallen und das wollte ich jetzt hier live im Internet ansprechen. Habe ich mir extra aufgehoben und dich nicht privat gefragt. Du hast bei Instagrammy deinen Namen geändert.
Ja, habe ich.
Wie kam es dazu?
Weil hieß ich Young Haarmilch. So.
Ja.
Und das ist schon, das ist auch schon ein alter Name, da hieß ein Rapper auch noch irgendwas mit Young. Ne? Da hatten wir früher die Ideen, man nennt sich Young Old oder irgendwie so, hat so verschiedene Witze damit machen wollen. Und meine Idee dahinter ist, immer peinlich, so einen Witz zu erklären. Ich wollte das unhip-hop-mäßigste Wort ranhängen an das Young. Und dachte, Haarmilch ist so ein alltägliches Produkt, dass es doch vielleicht besonders witzig ist, wenn da noch Young vorsteht.
Ja.
Jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen in die Jahre gekommen.
Aha.
Und mir ist auch ein bisschen aufgefallen, so witzige Namen, die halten nicht lange, so, die sind ja so eine Woche witzig und dann ist es einem eher so unangenehm, wie zum Beispiel, wenn man so ein Boot kauft und da irgendwie dann auch so, ne, das nennt man so Captain Torpedo Gesicht oder irgendwie so, das ist dann quasi, ne, das ist so kurz witzig so, aber ich glaube, so nach Monat 3 schämt man sich eher so ein bisschen.
Ah.
Deswegen bin ich jetzt klassisch auf meinen Namen einfach gegangen.
Ja, weil ich war, also zwei Gründen war ich schockiert, weil erstens wollte ich dich verlinken und hab dich nicht mehr gefunden, dachte ich erst, du bist aus Instagram rausgeflogen.
Ach, so weit kommst du noch.
bis ich dann gemerkt habe, du heißt einfach jetzt Basti Grage. Und da ist mir aufgefallen, dass ich in unserem kleinen Triumvirat hier jetzt der Einzige noch bin mit so einem unseriösen Idiotennamen.
Ja.
Und jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt, meinen bescheuerten Instagram-Namen auch zu ändern. Jetzt kann ich ja nicht mehr länger als Captain Vorgestern durch die Welt pesen, oder?
Ja, du bist ja
eigentlich jetzt der offizielle Trottel.
Genau, da nochmal zur Erklärung quasi aus Humorsicht. Es gibt natürlich ein Getränk, das nennt sich Captain Morgan. Ne?
Ja.
So, und jetzt kommt natürlich der große Twist, wie man diesen Namen humoristisch natürlich aufbereitet. Weil natürlich den Thomas nicht morgen, sondern einen anderen, eine Beschreibung
zeitlichen
eines Tages. Und das ist nicht gestern, das wäre schon witzig, Captain gestern,
jetzt,
sondern Captain vorgestern ist die zweite Idee und quasi eigentlich noch 30% witziger.
Ja, genau. Ja, weil ich da so vorgestrig dadurch höre. Ja, aber das, so war das, der Gedanke war also aus einem ähnlichen selben Witzekosmos wie deiner damals mit Young Hamish.
Ja.
Und jetzt stehe ich aber da, wie der Ochs vom Berg.
Das ist peinlich.
Also stehe ich da mit offenem Hemd.
Ja.
Dann bin ich hier der Trottel offiziell in unserer Dreierrunde.
Peinlich.
Und wenn ich jetzt aber auch ändere, dann bin ich auch nur so ein auf den Zug Aufspringer. Oder so einer, der sich dem Gruppenzwang beugt. Und das muss ich jetzt eigentlich, muss ich noch sehr lange behalten und dann irgendwann so ganz heimlich, wenn keiner mehr damit rechnet, auch ändern.
Es gibt
in diese Bedulie hast du mich gestürzt,
ja,
Basti,
ich wollte weiß. Ich nur sagen. Es gibt ein Zwischending. Es gibt ein Zwischending. Ne? Wie du das noch retten kannst.
Ja.
Es gibt so die ganz Witzigen, wie wir, die so einen ganz neuen Namen erfinden, der sehr witzig ist, muss man schon sagen. Dann gibt es aber, das sehe ich häufig bei Frauen bei Instagram, die kriegen so eine kleine Witzigkeit rein, indem die nicht sagen, ich heiße jetzt, ne, Martina Schmidt, sage ich jetzt einfach mal so, sondern die nennen sich Fräulein Schmidt. Weil das hat noch so was leicht Keckes so mit drin, dass man denkt so, das ist eine mit dem Augenzwinkern, so ein bisschen.
Also nenne ich mich Fräulein Captain Vorgestern.
Ja, oder Fräulein Thomas. Oder,
Aber nur in der Übergangsphase, bevor ich dann meinen echten Namen,
Thomas
Kuhl hinschreibe.
Genau, weißt du, du gehst einen Witzschritt zurück, gehst quasi vom extrem witzigen ins Kesse und dann quasi ins Normale.
Okay. Und ich möchte, dass die Leute mit mir da draußen zusammen diese Metamorphose mitgehen. Wir werden jetzt jede Woche dokumentieren, wie sich mein Idiotenname langsam verwandelt in meinen normalen, echten Namen Thomas Kuhl, okay?
Ja.
Das machen wir jetzt. Top.
Stopp. Jetzt, bevor wir weitermachen, ja? Wir hatten Staffelfinale und dann hatten wir Staffelpause.
Also eine Woche.
Sechs Tage, wie immer.
Ja, ja. Genau. Und ihr habt Staffelpause gemacht, ich habe aber das Intro,
Battle,
habe ich brennen lassen, ja, und habe mir da, habe da meine...
Ach, ist ja wieder Intro-Time.
Ich habe ein Intro dabei, genau, das wollte ich mal sagen, ich war mal wieder dran, ja.
Und ja, zwar, stimmt, ja, wir sind ja neue Staffel, neue Intros wieder.
Und zwar habe ich da Binke, das ist ein Singer-Songwriter, den findet man auch bei Spotify und überall bei Instagram und der hat mir ein Intro, ich habe mit ihm den Text ausgearbeitet und...
Du hast dir also Verstärkung von außen auch geholt, um ein Intro zu produzieren?
Genau.
Sehe ich das richtig?
Ui, genau. Freund
Thomas. So wie
jetzt auch Basti zum Beispiel mit seinem Schwager, habe ich das auch gemacht, weil ich selber nicht so schön singen kann.
Nein, ich bin nur so überrascht, weil normalerweise nimmst du ja, um so ein Intro zu machen, nimmst du dir meistens so zwischen 1 bis 2 Sekunden Zeit.
Ja. Nee, und diesmal,
diesmal habe ich richtig
Aufwand. Diesmal habe ich richtig Aufwand. Ich habe mit ihm da Konferenzen gehabt ohne Ende. Und immer wieder, nee, das ist die Fassung, das musst du nochmal neu. Ich spiel's euch mal ab. Ja? Es ist sehr positiv.
Ja, okay, bin gespannt.
Es ist sehr positiv, kein Dissen oder irgendwas. Ja?
Nichts Zynisches? Passt das überhaupt zu uns?
Zu uns Schrumpels, zu uns Hardcore-Punkers?
Ja. Es ist wirklich einfach nur was ganz Schönes, Liebes, Nettes. Könnt jetzt schon die Feuerzeuge.
Ja.
Ja.
ich euch höre, wird mir ganz anders. Ich trau mich fort, bin ganz woanders. Bei Thomas Martins, Basti Krage und Frank Thonmann im Kabuff. Wo schlimmer stehen als unter Oma Sam.
Ist ja, wie ist der so hymnisch, wie so ein Max Giesinger ist das ja.
Ungeheure Abenteuer und von so einem Schmerz und Fuß. Davon krieg ich nie genug. Oh yeah, ich bleib passiver bis zum letzten Atemzug.
Findet ihr nicht auch, man hört in seiner Stimme, wie er das singt.
Es ist das erste Mal ein richtig gutes Pop-Intro, das hatten wir bisher noch gar nicht. Wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sofort sagen, das ist ja Charts Platz 1.
Also es ist wirklich, wenn man so EM, das ist wirklich so, da, Deutschland hat, keine Ahnung, bei der EM gespielt und dann gibt nochmal Zeitlupenaufnahmen am Ende und da läuft dann so eine,
dann kommt
so eine Pop-Hymne quasi.
Das ist ja wirklich wie von unserem lieben Duellfreund Max Giesinger, der hätte da auch schreiben können. Und hast du da im Chor mitgesungen, im Background, hört man dich da so leicht, bist du da mit reingemischt, mit ein bisschen Auditune?
Offiziell ja, aber also nein, habe ich nicht. Nee, hab ich nicht. Weil ich hier nochmal, ist ja noch, vielen Dank
an
Binke. Der war wirklich, jedes Mal habe ich gesagt, kannst du da nicht nochmal und da nicht nochmal, und er war nie genervt, das ist immer gemacht.
Frank, Respekt.
Ja.
Wir haben ein neues Intro.
Ja.
Ist das jetzt der neue Vibe der neuen Staffel? Also ich habe noch nie sowas Nettes
zu das Intro.
Ich habe noch nie irgendwie sowas Nettes zu mir gesagt.
Nö, das würde auch die Fans enttäuschen, die 27. Die erwarten ja mittlerweile. Wir sind ja schon so Klischee-Charaktere.
Ja.
Das heißt, wir sind ja schon wieder so eine Sitcom. Weißt du? Da darf man jetzt nicht mehr ausbrechen, sonst gehen die Leute das nicht mit. Da darf es nicht allzu viel ändern, ne? Also einer ist halt irgendwie der schöne, kluge, schlaue, großgewachsene Fidibus.
Und die anderen beiden sind die anderen beiden.
Und die anderen sind da, quasi auch da.
Ja, genau. Dann gibt's den Gag-Onkel. Dann den fröhlichen Nerd, so halt. Haben ja auch Leute geschrieben, sie warten, die zählen jetzt immer mittlerweile schon die Quasis von Basti. Ist wohl schon ein richtig beliebtes Trinkspiel mittlerweile. Ja, in der Receiver-Gemeinde, dass die Quasis von Basti gezählt werden und dann errechnet werden, wie viele Quasis in einer Folge auftauchen.
Ja? Sagst du das so oft, Basti?
Ja, scheinbar.
Ich sag quasi ja. Das kommt, weil ich habe als Kind sehr viel der Glöckler von Notre Dame geguckt. Und durch Quasimodo habe ich immer Quasimodo gesagt, quasi, ja.
Ja. Aber ein Trinkspiel, wie bei How I Met Your Mother mit Robin, ne? Ja. Aber M.
Aber ich dachte, die Theorie könnte ja auch sein, dass Basti hält ja die Rechte an dem Wort quasi. Und immer wenn das Wort quasi benutzt wird, klingelt es bei Basti in der Kasse. Kriegt er nämlich einen halben Cent. Wenn irgendjemand auf der Welt das Wort quasi benutzt. Deshalb, also spread the news, verbreitet das Wort quasi, baut das in jeden Vortrag ein, an der Uni, in der Schule. Aber Basti kriegt da bares Geld auf sein Konto.
Auch als Hashtag. Ich werde es probieren, auszutauschen gegen Ergo.
Das war so eine Ergo ist auch so.
Ja.
Oder Forms.
Es ist Ergo quasi Ergo. Ja. Okay, jetzt achte ich wirklich auf jeden Satz. Okay.
Ja, stimmt, na toll. Ja, stimmt,
jetzt achte ich auf jeden Satz. Ich werde es noch so vier Sätze sagen. Ah, okay, warte, quasi sag ich immer, naja. Okay.
Ist das nicht auch Latein? Quasi et atetumea denunstrandum?
Lex Claudia denave senatorum, ja.
Ja, das meinte. Du bist ja der Einzige, der bei uns auch Latein spricht, Basti. Du bist
ja
der Schlaue vom Podcast.
Quasi. Ja.
Ist wie etc., wenn jemand etc. sagt, das nervt mich immer so ganz doll. Etc. Kennt ihr das? Wenn das jemand am Ende sagt?
Nee, nie gehört, Frank. Etc., das ist mir kein Begriff.
Ja. Lass uns noch mal über das Intro reden, ganz kurz.
Ja.
Fand ihr gut.
Ja. Intro war durch. Intro. Überhaupt, jetzt kommen ja auch die ganzen Rubriken wieder, haben wir gesagt. Und alles wird jetzt wieder ganz normal in Staffel 5. Ich habe heute auch noch ein School of Rock übrigens parat.
Ja,
ich später erst dazu kommen.
Ja, ich auch.
Vorher muss ich auch noch was erzählen. Also wir sind ja hier, Folgendes ist passiert. Wir sind ja hier gerade in München und wir zeichnen ja gerade neue Folgen von Joko & Klaas gegen ProSieben auf. Die laufen allerdings lustigerweise erst sehr, sehr spät im Jahr. Also die laufen jetzt noch nicht gleich, deshalb kann ich auch nicht zu viel verraten. Aber wir haben gestern ein Spiel geprobt und es hat mit Klebeband zu tun, so viel kann ich schon sagen. Und es war das unfassbar lustigste aller Zeiten, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und aus irgendeinem Grund triggert mich das so krass, dass wenn ich diese Bilder, also ich habe das gestern, ja, wir haben das geprobt, wir haben Mitarbeiter da als Lichtdubel verwendet, ne, um das mal zu checken, wie das mit dem Licht wirkt und so und ob da überhaupt der ganze Spaß funktioniert. Und es sah so unfassbar fucking hilarious aus, dass ich wirklich den Lachkrampf des Todes bekommen habe. Und ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja, ne, Bärchenbruster, oh. Thomas, ich lache eigentlich wirklich selten. Und wenn, kommt da so ein kleines Schnief raus, ne? Und wirklich, ich konnte gestern eine Stunde lang nicht mehr aufhören zu lachen. Und das ist wirklich von Leuten schon angesprochen worden, die meinen, die haben noch nie solche Geräusche aus meinem Mund.
Oh Mann, das hätte man filmen müssen.
Wirklich filmen müssen. Und das Ding ist, das war so krass, dass ich zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ich kannte das bisher wirklich gar nicht in meinem Leben, dass ich wirklich nur, als ich dann nochmal, es wurden natürlich so viele Fotos und Videos aufgenommen, und dass ich, wenn ich nur das Foto angeschaut habe, also wirklich, da hat es mich komplett zerrissen. Und zwar auch wirklich so, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Also ich habe wirklich Tränen gelacht, mein ganzer Kajal ist verschmiert und ich konnte auch keine Diskussion mehr führen, weil ich mich immer so bepissen musste, wenn da das Foto von den Mitarbeitern auftauchen. Und wirklich, wir haben auch ja danach so eine Probe, hat man ja auch immer eine ewige Nachbesprechung, wo man nochmal irgendwie alles durchgeht, was wird geändert, welches Spiel hat gut funktioniert. Und dann immer wieder habe ich dieses Foto gesehen und habe ich wieder für 5 Minuten, habe ich mich bepisst vor Lachen. Also dass wirklich die Tränen liefen und ich konnte keinen geraden Satz mehr reden, weil ich so lachen musste. Und selbst gestern Abend, als ich hier ins Bett gegangen bin, wir waren völlig fertig von der Probe, wieder 23 Stunden geprobt, habe ich diese Fotos angeschaut und habe wieder einen Lachanfall bekommen. Und bin lachen quasi, also ich kam nicht mehr raus aus diesem Lachanfall.
Okay, Thomas,
ich krieg wirklich einen Herzinfarkt vor Lachen. Bin dann aber scheinbar lachend mit diesem Handy, mit dem Foto in der Hand, bin ich eingepennt. Und bin dann heute Morgen aber zum Frühstück, habe die ganzen Redaktionskollegen getroffen, die für dieses Spiel da so herhalten mussten. Und musste wieder so anfangen zu lachen. Ich wollte eigentlich nur ganz normal mit denen zusammen Frühstück essen und konnte nicht an mir. Und habe wieder 10 Minuten durchgelacht, dass ich komplett auch verschwitzt war vor Lachen. Und das ist mir aufgefallen, das ist der lachige September, weil eine Woche vorher hatte ich auch schon so einen Lachanfall. Da habe ich nämlich euer gemeinsames Produkt geschnitten vom Duell um die Welt. Können wir ja auch schon verraten, so. Kommt ja auch wieder. Und Basti und Frank waren ja wieder gemeinsam unterwegs mit Axel Stein, kann man auch schon verraten.
Ja.
Und haben da wieder einen Beitrag gedreht mit einem gewissen Mitarbeiter XY.
Ja.
Und ich dachte, das kann man vom letzten Mal gar nicht steigern. Ne? Und ihr hattet mir auch lustigerweise gar nichts verraten. Nee. Ich saß so im Schnitt, sichte so das Material, dann kommt wieder Mitarbeiter XY in die Szenerie gewackelt und dann passiert so eine Szene, die wir jetzt natürlich noch nicht verraten können.
Ja, das ist,
und ich habe sie im Schnitt gesehen, zusammen mit meinem Cutter Christoph, völlig unerwartet, und da passiert sowas unglaublich Lustiges, dass es uns beide auch so zerrissen hat, dass wir an dem Tag aufhören mussten zu schneiden, weil wir nicht mehr konnten vor Lachen. Und es ist jetzt mit zweimal innerhalb von 2 Wochen jetzt passiert, dass ich den Lachanfall des Todes hatte. Ich weiß nicht, also wie ich da wieder jemals rauskommen soll.
Ich habe nur Geschichten gehört, wie du reihenweise die Leute in den Schnitt geholt hast, um das immer wieder vorzuspielen.
Ja. Ne? Und immer wieder genauso gelacht hast wie vorher. Das habe ich auch gehört. Ja.
Das war wirklich, ich habe jeden dahin geholt und gesagt, Leute, ihr müsst euch die lustigste Szene des Jahrtausends anschauen. Das kann man nicht besser schreiben.
Ja.
Das Timing könnte nicht besser sein und die Kamera hätte nicht besser stehen
genau,
können.
Genau, es war.
Das kann man Perfection. Sich nicht ausdenken.
Ja.
Es ist eine perfekte Szene. Sie beinhaltet unseren lieben Frank Thonmann.
Mitarbeiter XY.
Ihr müsst euch da leider noch ein bisschen gedulden, bis das ausgestrahlt wird. Aber ich schwöre, es ist die lustigste Szene des Jahrtausends.
Also sie ist, ich kann sagen, sie ist ein bisschen zufällig entstanden. Aber die Bildkomposition und wie denn die Leute zufällig ins Bild reinkommen, wie du sagst, auch mit der Kamera, das sollte man an einer Humorschule lernen. Also nicht, weil wir es toll gemacht haben, es ist ein Zufallsprodukt gewesen.
Nee.
Und das ist aber zufällig das, die perfekte witzige Szene geworden.
Wenn das ausgestrahlt ist, können wir da nochmal ins Detail gehen, weil da habe ich auch noch das eine oder andere, was mir hat Mitarbeiter XY was zugetragen, was er noch so in Erinnerung hat, und da wollte er nochmal drüber reden.
Das ist wirklich unfassbar. Und es kann auch sein, dass ich nachher, wenn ich die Redaktion jetzt gleich nochmal treffe zum kleinen Abendmeeting, wo wir den nächsten Tag kurz besprechen, kann sein, dass ich genauso
wieder... Ey, ich habe dich noch nie so glücklich gesehen. Ich sehe dich ja gerade durch. Thomas, wirklich, deine Augen sind klein, deine Wangen sind so angespannt, als ob du gleich wieder komplett ausflippst von
Lachen. Das ist wirklich, weil es aber schon, es verschlägt so auch komplett die Sprache. Ich kann da auch wirklich gerade dann nicht reden. So, ne? Das ist nicht nur, dass du so groß lachst. Ich kriege da einfach keinen Satz raus. Dann muss jemand anderes das Ruder übernehmen, weil ich nicht reden kann, weil ich so lange brauche, um mich wieder runter zu beruhigen.
Ja.
Man sagt auch, wenn Thomas Martins mal so richtig lacht laut und wenn man ihn dann auf den Bauch fest, das soll Glück bringen, für immer.
Ja. Das ist ungefähr, ja. Oh, ich habe richtig Schmerzen. Richtig Schmerzen habe ich von den vielen gelacht.
Ja, apropos Schmerzen. Ich habe gerade so ein bisschen Schmerzen in meiner Brust oben rechts, weil ich bin gestern mit Freunden war ich Tontaubenschießen in Berlin.
Oh, was?
Ja.
Ach was? Wie Tontaubenschießen? Das kann man
das
machen?
Das ist das Ding, ja, das Ding, du hast so eine Schrotflinte in der Hand.
Nee.
Dann rufst du ab und dann wird so ein Plastikding so irgendwo weggeschleudert und die musst du dann treffen, quasi musst du durch das Korn durchgucken und musst die dann wegballern.
Wie? Kann man? Geht das? Kann man das? Also trifft man das sofort?
Man trifft wenig. Wir hatten einen dabei, der war ein Naturtalent, der hat fast alles getroffen, der ist fast sofort eingestellt worden und da ist schon jemand von der Bundeswehr gekommen, der ihn quasi direkt eigentlich einkassieren wollte.
Aber ist das ein Sport nach wie vor? Ist es olympisch?
Es ist olympisch, das wurde uns vor Ort auch mal wieder gesagt, dass es olympisch ist. Nein. Deswegen ist es auch nicht so einfach. Wir hatten jeder 25 Schuss und bei mir ist es so, ich habe keinen einzigen getroffen.
Oh Mann.
Das heißt, ich bin nur zum Schießen gegangen und die anderen sind zum Tontaubenschießen gegangen. Das heißt, die anderen haben schon mal so 4, 5 getroffen und ich habe einfach nur 5x5 geschossen und dachte, ja, beim nächsten Mal, muss ein bisschen besser
und
so.
Und Schmerzen hast du?
Und genau, ach und die Schmerzen ist, du hast natürlich durch, das ist ja eine richtige Schrotflinte, die klackst du so vorne auf, ne, wie in so einem Western, dann wird die aber die Patrone reingesteckt, das ist alles ganz, ganz sicher zugemacht und dann hat die so einen Rückstoß, dass das richtig so in die Brust reingeht. Und die anderen hatten wirklich schon gigantische blaue Flecken, schon gestern am selben Abend noch.
Oh, ja. Da muss man drauf achten.
Ja, nee, man kann nicht drauf achten, man kriegt das.
Das kann man gar nicht verhindern. Das ist automatisch.
Ja. Das,
aber das ist ja wirklich so eine völlig längst vergessene Sportart.
Ja, ich dachte auch, das ist so ein reiche Leute-Sport, dass man so in den Hamptons im New Yorker Umland spielt und dass man so wie so Cricket-Sachen anhat, so einen weißen Rollkragenpullover und so eine weiße Hose. Aber es ist eigentlich so ein normaler Schießstand und der war so ein bisschen kurz außerhalb von Berlin und wir waren wirklich, also man kann sich nicht vorstellen, die hipstermäßigste und randberlinigste Truppe, die man sich vorstellen kann. Also wirklich alle so gefühlt direkt aus der Werbeagentur rausgestolpert. So. Und
dann kommen wir da hin.
Kommen wir da hin und genau, der hat schon gedacht, ach komm, ich werde den Tag überstehen, aber es war nur so witzig, dass man uns mit dem Gewehr in der Hand halt in unseren Klamotten gesehen hat, in diesen ultimativen Hipster-Klamotten. Und da haben wir uns so ein bisschen vorgestellt, so das würde so aussehen zum Beispiel bei mir, wenn so Berlin-Mitte verteidigt wird. Ne? Wie würde die Miliz aussehen? Die hätte auch so eine coole ballonseidene Jacke hatte ich an, so eine italienische, ein weißes T-Shirt, eine umgedrehte Cap und einen Zopf. Also wirklich komplett Berlin-mäßig. Und so wird es wahrscheinlich aussehen, genau, wenn die Werbeagenturen gegen die Taliban verteidigt werden müssen, würde so die Miliz aussehen. Ja.
Aber ist es Tontaubenschießen? Könnte das Teil von Olympia 2022 sein?
Ja, ich habe es vor Ort gedacht, wir sollten da mal hinfahren und Tontaubenschießen. Das ist wirklich, es macht Spaß und es gibt ein bisschen Schmerzen. Und vielleicht werde ich ja mal einen treffen. Weil dann gehe ich ja nicht nur schießen.
Der geht eine Folge so lange, bis du einmal getroffen hast.
Ja. Das kann dauern.
Weißt du, ob wir jetzt bei Olympia halt Kugelstoßen machen oder Tontauben schießen, da kommen wir wahrscheinlich aufs Gleiche raus, ne?
Ja. Vom Effekt. Aber ja, ihr müsst euch nochmal in meine Lage reinversetzen. Man hat 5 Schuss pro Bahn. Man geht immer also eins weiter. Ne? Also es hat so 5 Bahnen, geht immer eine Bahn weiter, am Ende hat man 25 Schuss. Man ist da zum Tontaubenschießen. Das heißt, man ist da, um die Dinger kaputt zu schießen. Bei mir sind die Dinger aber nur geflogen und ich habe 25 Mal versagt. Das heißt, ich war kein Naturtalent, sondern so eine Art Naturversager.
Ich stelle mir das auch mal so vor, dass ich ein sehr cooler Schütze bin, aber ich kann es leider auch gar nicht. Ich war schon ein paar Mal so in meinem Leben so Paintball spielen.
Mhm.
Ich hab da jetzt auch nicht so geruhlt, muss ich zugeben. ich hab irgendwie kein Talent dafür. So,
als,
so
Ziel, hast du abgelenkt, du warst... Collateral Damage.
Ja, genau. Also ich habe überall Treffer hinbekommen, ne? Auch so genau an der einen Stelle, wo die Schutzausrüstung nicht war. So,
ja.
Ne? Weil man ist ja komplett geschützt, aber so am Hals, der 1 Zentimeter frei ist, da habe ich dann so eine Kugel gegen bekommen und so.
Ja. Aber so jemand braucht man ja auch in so einer Truppe, ne?
Ja,
der abgeschossen wird.
Ja, so habe ich mir dann auch im Nachhinein gefühlt. Ich bin da auch nicht für geschaffen. So zu Zielschießen ist nicht mein Ding.
Aber ich habe ja noch
eine der wenigen Talente, die ich nicht habe.
Ich habe ja noch Basti, bevor du zum Tontaubenschießen gegangen bist, habe ich dich ja noch getroffen.
Ah ja, stimmt,
ja.
Auf dem Weg.
Und, ja, ich bin mit einem Kumpel, bin ich da an der Strahler Allee langgelaufen und auf einmal mit zum E-Scooter, ne, kannst du jetzt denken, was jetzt passiert, Thomas, schert einer so vor uns ein. Auf
dem E-Scooter?
Ja, genau. Und es quietscht richtig und Staub und Funken, alles um ihn herum, guckt erstmal nicht in unsere Richtung und dreht sich dann langsam zu uns. Und bevor Basti sich umgedreht hat, sagt mein Kumpel, was ist denn das für ein Arschloch? Ja, weil du wirklich nur ein paar Zentimeter vor uns da so eingeschlittert bist, ne?
Ja, ich wollte einen guten Auftritt machen.
Und, und das hattest du. Und dann warst du das. Und das war wirklich perfekt.
Ach so. Und das war aber Zufall. Du bist einfach E-Scooter gekommen, hast Frank gespottet, wolltest angeben und hast erstmal.
Wie üblich kam ich gerade von Zigarrenherzog. Da fahre ich mit dem E-Scooter hin, kaufe mir Zigarren und dann bin ich wieder zurückgefahren.
Übrigens, parallel, liebe Freunde, wo wir gerade, habe ich tatsächlich, weil du hast ja gesagt, wegen meinem vandalized Mietwagen.
Ja.
Ich habe parallel, während wir hier aufnehmen, wir sitzen ja alle durch diese Getrenntheit, sitzen wir alle vorm Rechner und glotzen uns halt über unsere Pixel-Videos an. Habe ich tatsächlich der lieben Christine Schneider, unserer Produktionsleiterin, geschrieben, dass jemand auf mein Auto gekotzt hat. Und sie hat sich direkt darum gekümmert, richtig, und schreibt mir gerade parallel, du bekommst einen Ersatzschlüssel, ein Ersatzauto. Der Schlüssel ist an der Rezeption hinterlegt und du fährst morgen mit einem anderen Auto.
Krass, Christine.
Ist das nicht toll? Das ist mir jetzt voll unangenehm natürlich, aber irgendwie auch toll, dass es das jetzt einfach so geregelt ist. Aber wahrscheinlich ist der Wagen muss wahrscheinlich direkt in der Isar versenkt werden hier in München. Ne? Den kann man ja nicht mehr benutzen.
Ja.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Ines Agnoli.
Und ich bin Visavi.
Und wir haben einen neuen True Crime Podcast.
Der heißt Weird Crimes und es geht um die absurdesten, bizarrsten, krankesten, verrücktesten Kriminalfälle der Welt.
Und ich stelle hin und wieder auch bescheuerte Fragen.
Aber du sagst auch ab und zu ein bisschen was Witziges.
Wann kommt denn der eigentlich?
Jetzt, ab jetzt, jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Also dann jetzt hören. Sofort, klick da jetzt drauf.
Bitte, schnell.
Weird Crimes mit Visavi und Ines Agnoli. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann.
Wie man überleben kann.
Wie man super manipulieren kann.
Und wie man sterben kann.
So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem...
Ines, wir sollten uns kurz fassen.
Anywho, apropos crazy. Die Leute haben es ja gefordert... Wir haben es verlangt, dass auch unsere Rubriken wiederkommen. Und natürlich haben auch viele Leute haben danach geschrien, Thomas, was ist denn eigentlich mit dem School of Rock? Die Leute haben sich dadurch scheinbar inspiriert gefühlt und würden gerne auch den Rock wieder ein bisschen mehr nach vorne petern. Und deshalb mache ich da jetzt einfach ganz stumpf weiter, wo ich einst aufgehört habe. In dieser beliebten Rubrik, ist wohl schon sehr lange her, ging es ja darum, dass ich einfach populäre Rockbands, also gar nicht jetzt unbedingt unbekannte Rockbands, sondern populäre Rockbands vorstelle und nochmal sage, was an denen so geil ist, was die besten Songs sind, was ein gutes Einstiegsalbum ist und was man da unbedingt mal hören muss. Und ich würde das jetzt einfach mal hier so einstreuen, ganz lässig, an dieser Stelle. Seid ihr schon bereit für ein neues Thomas School of Rock? Basti, du musst aber einsprechen.
Ich freue mich.
Okay. Also Basti, shoot.
Thomas, ihm sein School of Rock oder so.
Du hast es cool vergessen, Basti. Bitte nochmal. Richtig Delikus live.
Achso.
Thomas cool ihm sein School of Rock oder so.
Yes, damit kann ich arbeiten. Heute.
Was kommt heute?
Heute stelle ich euch eine Band vor. Sie heißt Biffy Clyro.
Ah ja.
Biffy Clyro ist mittlerweile gehört das schon zum Mainstream Rock, oder? Also Biffy Clyro waren ganz lange ein Geheimtipp, haben sehr lange Alben rausgebracht, ohne dass ich einen erkannt habe. Ich würde sagen, schon so seit 5-6 Jahren kennt man die auch so. Und die muss man unbedingt hören und ich gehe wieder meine simplen Kategorien durch, nämlich was ist das beste Album von Biffy Clyro? Das beste Album ist Puzzle. Also, wenn ihr anfangen wollt oder das beste Album von Biffy Clyro euch direkt zu Gemüte führen wollt, dann ist es Puzzle. Die besten drei Songs, die Biffy Clyro in ihrem ganzen Leben geschrieben haben, obwohl sie extrem sehr, sehr, sehr viele gute Rocksongs geschrieben haben, sind Living is a Problem Because Everything is Dying. Das ist der Opening Track von dem Album Puzzle. Mhm. Dann Mountains. Diesen Song müsst ihr euch auch
Das singt Cutter immer. Das singt Cutter immer mit.
Mountains. Ja. Mountains ist generell so ein Song, auch wenn wir immer on the road sind, beim Duell oder so in dem Dreh fahren, dann wird der Song mindestens einmal aufgelegt, weil der Refrain, der ist so unfassbar mitsingig und so groß und so schön, den muss man wirklich einfach mitgrölen. Das müsst ihr euch unbedingt anhören. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, auf ihrer letzten Platte, also auf der aktuellsten Platte ist ein Song, der heißt End Of. Und der ist auch genial. Da müsst ihr nur die ersten 45 Sekunden vom Intro wegskippen. Und dann ist das aber wirklich, und dann ist es ein Megasong mit einer unfassbar rockigen Bridge. Und das gehört eh so ein bisschen zu Biffy Clyro. Die haben extrem krasse Up-Rock-Parts. So. Also die haben wirklich so immer einen Rock-Part, wo man wirklich komplett ausflippt. Deshalb würde ich auch sagen, ich habe extra eine neue Rubrik eingeführt für meine Rubrik, die Unterrubrik der Rubrik. Das beste Riff, beziehungsweise der beste Rock-Part, ist das Ende von dem Song That Golden Rule. Müsst ihr euch auch unbedingt anhören. Da geht es so dermaßen, aber das ganze Ende ist ein einziger Wahnsinn. Da will man einfach nur ausflippen, durch die Bude rennen und irgendwas kaputt schlagen. Und was vielleicht trotzdem, also ich habe gerade schon die besten drei Songs genannt, vielleicht, aber trotzdem, wenn man wirklich sagen würde, die allerbeste Ballade, die sie geschrieben hat, was so klassisch balladisch ist, ist der Song As Dust Dances. Den müsst ihr euch auch anhören. Und das beste Einstiegsalbum ist das erwähnte Puzzle, aber man könnte auch vielleicht anfangen mit dem Doppelalbum Opposites, das ist auch ein Knaller. Und schlechteste Song oder schlechtestes Album, muss ja auch besonders kritisch sein in dieser Rubrik, ist das gesamte Unplugged-Album. Die haben leider mal ein Unplugged-Album aufgenommen, da kommen die nicht so zur Geltung, wie cool die sonst sind. Das war meine Rubrik, Thomas Kuhl, ihm sein School of Rock oder so.
Thomas Kuhl, ihm sein School of Rock oder so.
Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Nice. Ich werde mir das anhören, weil ich habe noch nie Biffy Clyro so richtig gehört.
Was?
Das kam ich
nicht. Da müssen wir auch zum
Konzert. Kam ich nie ran.
Wirklich?
Nee.
Oh, da müssen wir wirklich mal, dann müssen wir auch gemeinsam mal zum Konzert.
Das aber dafür ist ja deine
Feuerwerk
da. Dafür ist ja deine Rubrik.
Ja, da, dafür ist
es halt. Und das ist ja schön. Und jetzt haben wir so, ein paar Prozent der Zuhörer haben wir jetzt mit der Rubrik zufriedengestellt. Und jetzt kommt das Highlight noch. Jetzt kommt nämlich nochmal ein ganz frischer Ohrenschmaus. Ja, hatten wir letzte Staffel ja nicht so viel.
Aber kann man überhaupt Rubrik auf Rubrik folgen lassen?
Nee.
Doch, ja.
Was sagen da die Podcast-Gesetze?
Rubrik auf Rubrik, das lass sein, hat meine Großmutter schon gesagt.
Ja, genau. Da gibt's eine Sonderregel. Da gibt's eine Sonderregel in meinem Podcast, ja. Die lautet, Ohrenschmaus kann nach einer anderen Rubrik folgen. Das ist eine offizielle Regel.
Ohrenschmaus sticht,
ja.
wie so ein Joker.
Ja. Und deswegen.
Oh, Frank, da hatten wir irgendwie ja so ein bisschen ja gehofft, dass das so irgendwann mal so leise ausfadet. Ne?
Es geht sogar,
dass es so dahin siecht.
Das habe ich letztes
Mal
schon
erwähnt. Wie so eine Wespe, die man nur so halbtot geschlagen hat, die noch so am Fenster klebt. Dann wackelt die noch den ganzen Abend lang, noch wackelt sie mit dem Schwänzchen, wenn man morgen guckt.
Halt, stopp.
Da zuckt noch das linke Bein und dann ist irgendwann Schluss.
Ganz im Gegenteil fadet die aus. Die geht diese Staffel steht fast im Namen des Ohrenschmauses, würde ich sagen, ja. Weil ihr seid ja auch noch dran. Aber dazu komme ich gleich noch, ja. Weil ihr habt ja die letzte Spezialstaffel, habt ihr eure Wette nicht, habt ihr euch ja nicht dran gehalten so richtig, aus Gründen, werfe ich euch gar nicht vor, dass ihr gar nicht die verlorene
Frank,
Wette
habt. Ja? Schieß also. Das Ding jetzt ab, ich will auch gar nichts Witziges dazu sagen oder so. Leg ich einfach los.
Ja. Ich habe wirklich Schiss, dass wir dadurch mittlerweile echt Leute verlieren.
Ja. Frank. Nee, ganz im Gegenteil. Ich spitze den Bumper ab.
Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß.
So, und zwar diesmal, ist kein Rätsel, kein gar nichts, sondern ich erzähle euch auch vorher was. Und zwar war ich in Stettin.
Sumatra.
Ich war in Podel in Stettin in einem so einem verrückten Illusionsmuseum. Und da gab es ein... Ihr kennt es nicht, wo man halt so Fotos machen kann.
Ja, aber bist du extra nach Stettin gefahren? Das ist relativ weit, nur um ins Illusionsmuseum in Stettin zu gehen?
Nein, ich bin da extra hingefahren,
um den Ohrenschmaus aufzunehmen.
Ich bin da hingegangen, um den Ohrenschmaus zu machen. Das ist ja wirklich, also das ist ja keine einfache Rubrik.
Du einen Aufwand heute reinbringst hier in diese Folge, Frank. Ich bin begeistert. Also schon das aufwendige Intro.
Und dann, ihr werdet gleich schöne Sounds hören, wie ich nur mit Socken durch ein Bällebad laufe. Hört mal rein. Das ist wirklich was ganz Feines für Liebhaber, ja. Ich wünsche allen viel Spaß dabei jetzt.
Achtung. Ja.
Komm.
Was sagt ihr?
Unglaublich.
Irre. Bist du an der Einstelle noch hingefallen eigentlich?
Ja, am Ende, ja. Genau. Deswegen war die Aufnahme auch vorbei.
Was haben die Leute. Also, war das ein Bällebad, wo auch Kinder drin waren?
Bist du über Kinder
gestapft? Ich war alleine in dem Bad. Ich bin zu einer Zeit hingegangen, wo ich da alleine war.
Und, wie in der Grundschule.
Das ist das Besondere auch dabei, hat mit dem Sound nicht so viel zu tun, das wäre jetzt übertrieben. Alle Bälle waren gelb.
Ah ja, das hat mit dem Sound einiges. Jetzt verstehe ich.
Das hat aber in dem Fall mit dem Sound nicht viel zu tun, das wäre jetzt Quatsch, das zu behaupten. Aber alle Bälle waren gelb und da bin ich durchgelaufen.
Oh, das ist natürlich das Level, was du jetzt hier vorlegst, was wir in dieser Folge, also Basti und ich, nochmal erreichen müssen.
Genau. Und ich nominiere jetzt, warte mal, wer hat denn beim letzten Mal? Ich nominiere Thomas Kuhl.
Na, Moment. Sehr gut.
Ich nominiere.
Gute Wahl, unterstütze
ich. Thomas Kuhl für den nächsten Ohrenschmaus. Ihr habt die Wette verloren. In Staffel 3 noch.
Das ist 2 Jahre her.
Ja, habt ihr euch nicht dran gehalten so richtig?
Verjährt.
Thomas Kuhl bringt nächste Woche freudestrahlend und voller Inbrunst bringt er einen Ohrenschmaus vom Fuß mit. Du bist ein Ehrenmann, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ich nehme die Wahl an.
Und damit beende ich die Rubrik.
Und jetzt
viel Spaß noch mit dem schönen Bumper. Achtung.
Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß.
Ja, der hat es jetzt nochmal gerettet, der Bumper, irre.
Ja.
Aber jetzt frage ich mich jetzt, Rubrik auf Rubrik, das lass sein. Aber hast du nicht, Basti, letzte Woche auch noch richtig krass hart abphilosophiert darüber, dass du so eine neue Schuhgrößenrubrik mitbringst?
Ja, ich habe...
Wenn wir jetzt schon im Rubrikenwahn sind, doch oder ist der Rubrikron schon überschritten?
Ja, also. Aber hör, glaube nicht meine Wortspiele, Thomas. Das ist okay. Immer noch mein Ding. Also.
Okay,
sorry. Ja, nee, ich wollte ja Deutschlands beliebteste Schuhgrößen vorstellen. Das Ding ist es auch, sagen wir, in der Humortheorie, jetzt sagen wir, es ist witzig, vielleicht auch gar nicht so witzig, wenn man ehrlich ist, einfach nur zu behaupten, dass die Rubrik gibt, die tatsächlich zu machen, da steckt auch gar nicht so viel Witz drin.
Ah.
Ja, aber ich hatte vielleicht noch eine Idee für eine andere Rubrik. Weil,
nein,
ja,
schieß los.
Weil mir ist mal aufgefallen, es gibt ja so auch bekannt im Internet sind diese Duschgedanken, ne? So wirre Gedanken, die man so hat und so, wie funktioniert die Welt oder was stimmt nicht so richtig. Und das habe ich merkwürdigerweise beim Wäscheaufhängen. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wäscheaufhängen ist ja eine der größten Foltermethoden, die quasi der Kapitalismus uns aufgedrückt hat, die wir abends machen müssen. Es ist eine Qual.
Ich finde es beruhigend.
Wirklich?
Ja.
Aufhängen.
Ja, ich hasse es auch wie tot.
Ich hänge jede Socke mit einer Klammer auf.
Wirklich? Also ich benutze gar keine Klammern, by the way. Wie ist es bei dir, Basti?
Ich hab einen Wäscheständer.
Ja, genau, einen Wäscheständer. Man legt es doch aber rüber ohne Klammern, weil die Klammern hinterlassen Abdrücke.
Genau.
Aber die Socken trocknen ja schneller, wenn man die mit so einer Klammer. Naja.
Darum geht's nicht. Also ich wollte einfach nur sagen, wie schlimm es ist. Und ich probiere mich wegzudenken. Also ich richtig unter Anstrengung lege ich da die T-Shirts so rauf und ich weiß schon, die sind zu. Das T-Shirt ist quasi zu nah an dem anderen T-Shirt, dass es morgen auf keinen Fall trocken sein wird. Das sehe ich schon. Wenn das so ein bisschen auch zu eng ist und das so Falten wirft, weiß man, das dauert eh noch ein Tag, bis es trocken wird. Da denke ich dann so an Sachen. Und da habe ich wirklich vorgestern Abend dran gedacht, habe mir so die Frage gestellt, was wäre, wenn Angela Merkel einen Moped-Führerschein machen will? Was müsste sie dafür tun? Stellt euch vor, der Joachim Sauer setzt ihr da den Floh ins Ohr, fährt mit ihr ein paar Mal mit dem Moped durch Mecklenburg-Vorpommern und die sagt, ich will jetzt auch einen Moped-Führerschein machen, damit rumfahren. Geht sie dann einfach in die Fahrschule mit so anderen 16-jährigen Jungs quasi da und muss dann noch zum Theorieunterricht? Oder gibt es so eine Art Elite-Fahrschule, eine deutsche Elite-Moped-Fahrschule, quasi wo nur Bankiers und Bundestagsabgeordnete quasi sich so eine draußen so eine gelbe Weste anziehen und so um so Hütchen rumfahren? Und das müsste denn Frau Dr. Merkel auch machen. So.
Naja, wahrscheinlich schon. Die wird ja den Moped-Führerschein jetzt ja nicht einfach. Die würden ja nicht zustecken, oder?
Das ist ja nicht rechtens.
Ne? Das wird schon in Germany nicht. Ja, der wird ja wahrscheinlich schon. Da kriegt dieser so eine Schwalbe. Muss erstmal über einen Idiotenhügel. Und dann wird die auch mal angefahrt von so einem Fahrlehrer, mit so einem klassischen Fahrlehrer sprechen.
Genau. So ein rauchender Fahrlehrer sagt da hier, Frau Dr. Merkel, haben sie Tomaten auf den Augen? Und so. Dann muss ich das gefallen lassen, so war das früher. Und vielleicht danach. Ja. Steht die dann noch mit so 5-16-jährigen Jungs da auf dem Land und zischt sich noch so ein Monster Energy weg oder so.
Genau. Also, du musst ja auch die Theorieprüfung machen, alles, ja, na klar.
Darauf basierend ist mir noch die zweite Frage gekommen. Angela Merkel wird ja rumgefahren, also selbst stellt euch vor, sie wird ein Moped-Fan. Die holt sich so ein Krat oder wie das hieß denn so ein Moped, stellt sich das da in Carport und sagt, wisst ihr was? Ich werde ja immer in so einer gepanzerten S-Klasse zu Staatsempfängen und so gefahren. Ab jetzt fahre ich mit dem Moped. Ne? Da könnt ihr drum rumlaufen, da können die Securities mitlaufen. Aber hätte eine Bundeskanzlerin, hätte sie quasi gesetzlich das Recht zu bestimmen, mit welchem Gefährt sie von A nach B kommt.
Na, 100 pro. Ich wünschte ja, wo du es jetzt gerade so ansprichst, wenn mal ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin oder überhaupt ein Staat überhaupt so witzig drauf wäre, wenn die überhaupt so ein bisschen mehr Ironie mitbringen würden und sagen, komm, wir unterlaufen hier mal so sämtliche Staatsklischees.
Ja.
Alles, was so Empfänge betrifft, welche Quatschmusik da gespielt wird, weißt du, die kommt dann einfach zum Lied der Schlümpfe mal rein, ne, wenn sie den Joe Biden trifft. Das wäre doch mal so cool, ey. Und genauso, wie sie sagt, Leute, scheiß auf die Limousine, ihr fahrt mich gefälligst auf dem Moped fahre ich zum Flughafen und die Scheiße, die Securities laufen halt um das Moped herum.
Ja, ja, weil sie könnte ja.
Das ist überhaupt eine Eigenschaft, ja, die Politikern, glaube ich, nicht mitgegeben wurde. Nee. Ne? Die haben alle keinen, nee, haben irgendwie kein Gespür für Gags.
Nee, ne? Das Krasseste ist, oder der Guttenberg, der hört dann mal so zum Zapfenstreich oder so AC/DC. Das findet er schon krass. Ja, so. Wow, oder, das aber das, cool, man könnte es ja wirklich machen. Man könnte ein Moped schwarz anstreichen, hinten zwei Deutschlandfahren rein, dann wäre das quasi nicht so, das wäre das Staatsmoped.
Ja, ne? Das ist hilarious. Ja. Oh, das wäre so gut, ey. Vielleicht müssen wir einen von uns doch nochmal zum Bundeskanzler hoch jazzen. Ja. Also wir fangen jetzt ja erstmal an, haben wir letzte Folge, vielleicht fangen wir erstmal klein an. Du wirst ja erstmal Stimmwunder bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Wir fangen in Berlin an mit der Linie U4. Müssen wir auch noch richtig stellen. U4 ist die kurze Linie in Berlin, 6 Stationen. Da könnte Basti mal anfangen. Ey, und dann machen wir einen von uns irgendwann zum Kanzler mit Hilfe unserer treuen Resvier. Ja. Schreib das mal bei Twitter. Schreib dann mal einen Antrag irgendwie, dass das irgendwie klar geht. Oh, das wäre witzig, wenn du so einmal so ein ironisches Staatsoberhaupt.
Der Moped-Kanzler, das wäre schon was. Würde ich sofort wählen. Ungefragt.
Ja. Sehr, sehr gut. Der Moped-Kanzler, richtig stark. Oh, Basti, ich mag deine Duschgedanken sehr. Ja? Die letzte Frage, die ich abschließend vielleicht dazu stelle. Aber wird dann deine Wäsche dadurch von selbst aufgehangen? Oder merkst du dann nicht, wie sie fertig aufgehangen wurde?
Genau. Genau.
Okay, aber das ist dann cool. Das ist ja schön, dass du dich da so wegträumen kannst. Das ist so selber, also wie so eine außerkörperliche Erfahrung und du merkst gar nicht, wie nebenbei diese schwere Arbeit verrichtet wird.
Ja.
Das ist toll. Ja, Leute, super, übernehmt das doch vielleicht auch beim Wäscheaufhängen oder stellt euch einfach jemand an, der das für euch macht, wenn ihr euch das leisten könnt. Aber mit diesen schönen Gedanken gehen wir vielleicht auch raus, weil hier das Internet wird immer schwächer. Es scheinen hier immer mehr Leute irgendwie Netflix einzuschalten hier im Hotel. Also mittlerweile sehe ich wirklich nur noch einen einzigen Pixel. Und ich kann nicht mal mehr werfen, wer von euch wäre es. Es sind einfach nur zwei Pixel, die auf dem Schirm rumtanzen. Und wir sind ja auch schon wieder über der Zeit, Freunde.
Ja, oder? Ja,
ja, ganz. Ja.
Bleibt vielleicht nur noch zu sagen, die aktuelle Staffel der Subclaim, sind nochmal in uns gegangen, oder? Es wird jetzt einfach Leb ohne den Hobel. Das ist ein Palindrom, das geht vorwärts wie rückwärts. Und ansonsten lasst uns doch gerne einen kleinen Like da, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn wir eure Ohren heftig durchgeknutscht haben. Und schreibt uns eine kleine Rezension, abonniert uns, seid immer auf dem neuesten Stand.
Positiv, bitte.
Positiv und genau. Ja. Und folgt uns bei Instagrammy und folgt der Verwandlung meines funny Instagram-Namens Captain Forrestin. Ja. Ich starte die Verwandlung schon in 3 Tagen. Gehst du der erste Verwandlungsschritt.
Es gibt ein Live-Event auf der ganzen Welt. Es wird von 10 runtergezählt in Tokio und in Barcelona, wie Thomas Martins Instagram-Name geändert wird. Ja.
Ja. Genau. Ja. Wir raten noch nicht genau, wofür ich mich entscheide.
Wie nennt man das, wenn so Leute auf einmal anfangen zu tanzen im Einkaufszentrum?
Schlaganfall.
Da gibt's Flashmobs. Flashmob gibt es. Ja gut, ja, na, Thomas, gut. Du denkst nächste Woche an den Orange-Maus, ne?
Na gut, ich kümmere mich. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen Sendung aufzeichnen auf Frank, ne, wir beide. Und sind dann, glaube ich, aber rechtzeitig zur nächsten Aufnahme sind wir wieder in Berlin, meine ich, ne?
Also, dann kann man nur sagen, wir küssen.
Wer? Achso, nee. Eure? Also mit der Verzögerung
ist immer geht's nicht, oder?
Mit der Verzögerung wird es schwierig. Aber wir probieren es einfach, oder? Ich zähle uns ein. Vielleicht klappt das ja. Wir sagen alle die 4 Worte. Ja. 3, 2, 1. Wir küssen
eure Ohren.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset der Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.